Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Longlist, Shortlist und der Endspurt beim Deutschen Buchpreis. Da steigt die Spannung stufenweise. Und gerade haben uns die Juroren auf Stufe 2 katapultiert. Pünktlich um 10 ist die Shortlist herausgekommen. Und was von den Kandidatinnen und Kandidaten für einen der wichtigsten Literaturpreise hierzulande zu halten ist, darüber sprechen wir gleich. Wer mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wird, der muss sich erstmal keine Sorgen mehr um die Miete oder andere monatliche Zahlungen machen. Denn dieser Preis, der funktioniert wie so ein Turboverstärker, steigert Verkaufszahlen, Lesungen und Übersetzungslizenzen enorm. Deshalb, aber natürlich nicht nur deshalb, ist es unglaublich spannend, wer in den Endspurt geht. Gerade ist die Shortlist rausgekommen und die schaue ich mir jetzt zusammen mit meinem Kollegen Carsten Huck an. 6 Namen, Carsten, sind da drauf. Ich sage die mal alle schnell. Martina Hefter, Maren Kames, Clemens Meyer, den kennt man, Ronja Othmann, Markus Thielemann und Iris Wolf. Ist das eine Überraschung, diese Auswahl von der Longlist?
Ich würde sagen, nein, das ist keine Überraschung. Das sind Kandidaten und Kandidatinnen, die sich angeboten haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie zwangsläufig auf der Shortlist gelandet sind, aber es ist keine Überraschung. Wir hatten alle im Programm, alle Bücher sind besprochen. Man kann sie also auch kennen. Ich finde interessant, dass zum Beispiel es alles mittlerweile, das wurde ja auch im Vorfeld schon kritisiert, nur große Verlage, nicht kleine. Das sind jetzt alles Autoren und Autorinnen großer Verlage, von Suhrkamp über Klett Cotta ist zweimal vertreten, Rowohlt, Fischer. Also das ist, jetzt hat sich nochmal bestätigt, was auf der Longlist sich angedeutet hat. Und es sind ja einerseits unterschiedliche Titel, inhaltlich, aber andererseits erzählerisch verbindet sie einiges. Also die Jury hat darauf hingewiesen, dass all diese Autoren und Autorinnen jüngere Geschichte erkunden und erzählerische Grenzen überwinden und einfach sich oder uns die Frage stellen, was kann Erzählen denn überhaupt in dieser Zeit, die so mit Problemen und Krisen belastet ist, was kann Erzählen noch leisten? Wie kann Erzählen Gegenwart, Realitäten abbilden? Und ich glaube, da ist das eine ganz gute Auswahl jetzt auf dieser Shortlist. Wir haben Clemens Meyer natürlich, du hast es erwähnt, das ist ein ganz großer Wurf, eine ja fast gezielte Überforderung der Leser, ein Mammutwerk, was Tausend herausragt. Mhm. Ja, das muss man einfach sagen, das ist wirklich ein dicker Brocken von der Zeit, vom Umfang. Clemens Meyer hat da etwas Außergewöhnliches hingestellt und uns angeboten. Dann gibt es Martina Hefter, die Geschichte einer Frau, die sich in sozialen Netzwerken verliert. Es gibt Hasenprosa von Maren Kames. Das ist wahrscheinlich das mit am meisten mit Sprachwitz und dem Experimentieren mit Formen aufgeladene Buch. Maren Kames hat den Anspruch, die beste Autorin Deutschlands zu werden. Also jetzt die Erwähnung auf der Shortlist ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Es gibt Markus Thielemann, ein Buch, was, glaube ich, unterschätzt wurde bislang, denn es ist die Geschichte eines Schäfers in der Lüneburger Heide. Ich habe mich gefragt, ob die Bedrohung des Schäferlebens, die dort angedeutet wird durch Wölfe, dass sich da etwas verändert, dass eine Existenzgrundlage in Gefahr gerät, ob das nicht auch Ausdruck unserer allgemeinen Ängste oder Befindlichkeiten ist. Also dieses Krisengefühl, da bröckelt was weg, da bricht was weg, es wird bedrohlich. Insofern überrascht mich auch nicht, dass dieser Titel auf der Liste steht. Ronja Othmann, die mit 74 nochmal eine Geschichte erzählt, wo es um den Völkermord an den Jesiden geht, und Lichtungen von Iris Wolf, die jetzt am Wochenende den Uwe Jonsson-Preis in Berlin bekommt, die im Januar, nachdem das Buch erschienen ist, nach wenigen Wochen schon in der dritten Auflage war. Also das ist eigentlich auch keine Überraschung.
Aber es ist ja immer die spannende Frage, wer fehlt denn da jetzt? Dann hat man schon bei der Longlist auch ein bisschen gemeckert, wer da hätte drauf müssen. Aber jetzt von der Longlist auf die Shortlist, wen vermisst du da?
Na, das ist ganz interessant. Der das Börsenblatt hat eine Umfrage unter Lesern gemacht und die haben gesagt, welche Titel sollten denn bitte auf der Shortlist erscheinen? Und das Interessante ist, an erster Stelle steht Iris Wolf, an dritter Stelle Markus Thielemann. Die sind beide drauf. Wer aber nicht drauf ist und was die Leser, Leserinnen gerne dort gesehen hätten, das ist Doris Wirth, das ist Daniela Krien, Max Orawin und Ruth Markus Thomas. Interessant, wie sich dann auch sozusagen das, ich sag mal, Leser-Leserinnen-Votum nicht unbedingt abbildet in der Entscheidung der Jury, was aber natürlich auch in der Natur der Sache ist. Aber man könnte natürlich dann von Leserseite aus sagen, ja, genau diese Titel vermissen wir. Ich muss aber unterm Strich sagen, ich bin mit dieser Auswahl sehr zufrieden. Das ist eine wirklich erzählerisch sehr starke Shortlist. Jeder Titel, der dort steht, hat eine Berechtigung. Wir können jetzt mutmaßen, wie es weitergeht.
Ja, ich wollte gerade sagen, ab jetzt wird ja gewettet in Redaktionen und auch sonst wo, wer den Preis kriegt. Was ist dein Tipp? Was vermutest du?
Naja, das ist ja immer so eine Sache. Also ich würde mal sagen, Clemens Meyer, die Projektoren, ist wirklich das herausragende Werk, was originär ist. Also so, das kann man nicht vergleichen mit anderen. Ob ihn das aber jetzt auf die Gewinnerseite bringt, ist eine ganz andere Frage. Denn es ist natürlich auch ein Preis, der gerne das Buch an sich und das Lesen nach vorne bringen will. Und ich weiß nicht, ob also die Projektoren mit knapp 1000 Seiten, ob das gut geht dann, ob das vermittelbar
ist. Aber man war ja
da
schon oft überrascht. Also, ja. Weil da spielen ja auch noch so andere Faktoren mit rein, wie die Juroren können sich vielleicht nicht einigen. Hat man letztes Jahr gemutmaßt, als überraschenderweise Tonio Schachinger den Preis bekam, den eigentlich keiner so richtig auf dem Schirm hatte. Das heißt, da spielen ja auch Faktoren eine Rolle bei so einer Auswahl, die wir als Leser gar nicht so mitkriegen.
Genau, und man weiß auch nie, was diese Faktoren letztlich dann sind, ob man sich einfach nicht einigen kann. Also ich glaube, einhellige Meinungen wird es nur nach schweren Kämpfen geben, weil es spricht einiges für Martina Hefter, für Ronja Othmann natürlich auch. Iris Wolf, würde ich sagen, ist vielleicht auch im Sinne der Beförderung des Buchhandels, die hat ihre Arbeit gemacht. Also da sind genügend Bücher verkauft worden. Sie hat genügend Öffentlichkeit. Natürlich ist das jetzt eine taktische Überlegung, die nicht unbedingt die literarische Qualität würdigt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas natürlich auch eine Rolle spielt. Und Maren Kames mit ihrer Hasenprosa ist sicherlich das, das Frischeste und wo man was auch rausfällt aus diesen erzählten Geschichten, aus den Geschichten von Leid oder von historischer Leiterfahrung, das ist was anderes, das ist spielerisch. Vielleicht entscheidet man sich auch dafür und sagt, gut, in diesen finsteren Zeiten wollen wir doch mal was Heiteres oder Leichteres oder Witziges oder Unterhaltsames machen. Es gibt für jeden dieser Titel tatsächlich jede Menge Argumente. Ich möchte jetzt nicht in der Jury sitzen, weil das wird noch heftige Diskussionen geben.
Und wir sind gespannt und am 14. Oktober werden wir es dann wissen. Dann werden wir natürlich auch live berichten von der Preisverleihung aus dem Frankfurter Römer. Carsten Huck, vielen Dank für diesen Überblick über die Shortlist für den Deutschen Buchpreis.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Am See, tief zwischen Tann und Silberpappel, beschirmt von Mauer und Gesträuch, ein Garten.
1952 pachteten Helene Weigel und Bertolt Brecht ein Haus in Buckow in der Märkischen Schweiz, malerisch am Scharmützelsee gelegen. Fernab von Berlin verbrachten die beiden dort alljährlich mehrere Monate. Brecht verfasste seinen Lyrikzyklus Buckower Elegien.
So weise angelegt mit monatlichen Blumen, dass er vom März bis zum Oktober blüht.
Heute sind das Haus und auch der dazugehörende Theaterschuppen Museum. Juliane Grützmacher, Leiterin des Brecht-Weigel-Hauses.
Das Besondere an dem Haus ist der Ort, an dem er steht. Dass es eben hier so wunderbar gelegen am Wasser ist und dass es einfach dadurch ein sehr oratischer Ort ist. Ein Ort, der an sich schon so viel erzählt.
Das Brecht-Weigel-Haus in Buckow in der Märkischen Schweiz. Geöffnet Mittwoch bis Sonntag. Die österreichische Autorin Ljuba Arnautovic wurde im damals sowjetischen Kursk geboren und lebt seit ihrer Kindheit in Wien. Ihre bewegte Familiengeschichte zwischen Österreich und der ehemaligen Sowjetunion hat sie in mehreren Büchern erzählt. Erste Töchter heißt das aktuelle, das die Autorin morgen in Hohwacht vorstellt. Darin schildert sie, leicht verfremdet, ihre Kindheit und Jugend und die ihrer Schwester, Ljuba Arnautovic.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es den Leuten, die viel wissen über ihre Herkunft, dass das die glücklicheren Menschen sind, die offeneren, die resilienteren. Dieses Verschweigen, das ist das Trauma des 20. Jahrhunderts.
Erste Töchter. Ljuba Arnautovic liest morgen aus ihrem Roman um 15.30 Uhr im Hotel Genueser Schiff in Hohwacht an der Ostsee.
Diese Reise, das ist eine besondere Tochter-Vater-Reise.
Es heißt Vater-Tochter-Dad.
Vor über 20 Jahren erschien Lilli Bretts Roman Zu viele Männer. Jetzt kommt die Verfilmung ins Kino. Treasure, Familie ist ein fremdes Land, so der Titel. Julia von Heinz hat die Geschichte der erfolgreichen New Yorker Geschäftsfrau Ruth verfilmt.
Wonach suchst du denn?
Ich will nur wissen, wo ich herkomme.
Ruth ist die Tochter zweier jüdischer Auschwitz-Überlebender. Sie will mehr über ihre europäischen Wurzeln erfahren und begibt sich mit ihrem verwitweten Vater Edek auf Spurensuche nach Polen.
Hier bist du aufgewachsen?
Ja. Sie sind 1940 hier eingezogen. Sie sagt, die Wohnung sei leer gewesen. Diese Teekanne gehörte meiner Mutter.
Treasure, Familie ist ein fremdes Land. Der Film mit Lena Dunham und Stephen Fry, jetzt im Kino.
Das waren die Literaturtipps mit Susanne von Schenk.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein Vergewaltigungsprozess in Frankreich findet zurzeit weltweit Beachtung. Die heute 72-jährige Dominique Pellicot soll über viele Jahre von ihrem Mann betäubt worden sein, um sie zu missbrauchen oder von fremden Männern vergewaltigen zu lassen. Dass Giselle Pellicot für Frauen sprechen will, denen Ähnliches passiert, das macht sie für viele zu einer Heldin. Und wie viel Mut und Selbstbewusstsein es tatsächlich für so eine Haltung noch immer braucht, das zeigt auch ein Essayband von Roxane Gay, halb so schlimm, 29 Essays über Rape Culture. Milena Bartolein hat dieses Buch für uns gelesen. Was genau ist denn eigentlich mit Rape Culture gemeint? Was ist das für ein Begriff?
Der Begriff Rape Culture kommt aus der zweiten Welle des Feminismus, das heißt aus den 70er Jahren. Also es gab eine New Yorker Kollektive, die heißen die Radical Feminists Collective, die Anfang der 70er Jahre ein Buch rausgebracht haben, wo der Begriff zum ersten Mal erwähnt wird. Und dann später ist auch in der Mitte der 70er Jahre eine Dokumentation rausgekommen, die selber Rape Culture heißt. Und letztendlich verweist der Begriff auf den ganzen Unterbau an kulturellen Normen und Institutionen, die wir haben, die es möglich machen, dass sexualisierte Übergriffe und Vergewaltigungen für ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft normal, also es ist normal, dass das irgendwann in ihrem Leben eine Rolle spielt oder ihnen passiert. Und dazu gehören dann weitere Dinge wie, dass Täter meistens relativ glimpflich davonkommen, dass wir eher davon ausgehen, dass Opfer sich schämen oder ihr Verhalten anpassen, um möglichen Gefahrensituationen aus dem Weg zu gehen.
Das heißt, mit dieser Rape Culture ist eben tatsächlich so eine Art ja, kulturelle Einstellung und Haltung gemeint, also auch Alltagssituationen, die halt viele Frauen auch schon tatsächlich mal erlebt haben.
Absolut. Also das Buch geht auch gar nicht nur um Vergewaltigung. Es ist wirklich alles mit dabei von dem sogenannten Catcalling. Ne? Also wenn man irgendwie unterwegs ist und einem werden anzügliche Dinge hinterhergerufen oder auch nur hinterhergepfiffen, zu öffentlicher Masturbation, aber auch zu sexuellen Erfahrungen, die man macht, an die man sich vielleicht nur schlecht erinnern kann, weil man zu betrunken war. Also es sind eigentlich sehr, sehr viele Erfahrungen, die man macht, wenn man als Frau aufwächst, sind in dem Buch festgehalten.
Was sind das für Texte? Also sind das eben solche Beschreibungen, was Frauen erlebt haben? Oder wer kommt da überhaupt in diesen 29 Essays so zu Wort?
Einmal Frauen mit ganz unterschiedlichen Hintergrundgeschichten, sowohl sozioökonomisch als auch von der Hautfarbe. Aber es gibt auch Geschichten von Transfrauen in queeren Beziehungen, lesbische Frauen, auch welche von paar wenige von Männern, die als Jungen belästigt wurden. Also das heißt, es gibt eine ganze Bandbreite von Stilen. Also eine Graphic Novel ist vertreten, ein Essay, der eher so ein bisschen förmlich ist, fast wie ein akademischer Aufsatz. Aber fast alle sind wirklich wahnsinnig begnadete Geschichtenerzähler. Also es ist ein Page-Turner, kann man nicht anders sagen.
Und was erzählen die so für Geschichten?
Eine von diesen Geschichten, finde ich, die, mit denen man sich ziemlich gut identifizieren kann, ist eine Frau Anfang 40, die im Sommer mit ihrer Tochter in Brooklyn einfach einen Spaziergang macht und von einem vorbeifahrenden Auto aufs Übelste angerufen wird. Also ihre Tochter fragt sie, Mama, warum schreit dich dieser Mann so an? Und sofort passieren ihr eine ganze Reihe an Reflexen, die typisch sind für die Rape Culture. Nämlich, dass sie sich denkt, warum habe ich dieses aufreizende Sommerkleid angezogen? Ich bin doch Mutter, ich sollte nicht mehr so viel Dekolleté zeigen. Die ganze Szene kriegt ein Polizist mit, der in der Nähe steht. Und sie sagt, finden Sie das eigentlich normal? Können Sie nicht was machen? Ich fühle mich in meinem Kiez nicht mehr wohl. Und der Polizist sagt eben zu ihr, es ist doch nichts passiert. Er hat doch nur gerufen. Sie wurden ja nicht vergewaltigt. Also ist ja nur halb so schlimm.
Also dieses Verharmlosen will dieses Buch zeigen, wo das schon anfängt, dass man da eben Acht haben muss. Gibt denn das Buch auch eine Perspektive, wie sich diese Kultur des Wegschauens, der Scham und der Beleidigung, wie sich das alles ändern könnte?
Ja, also es gibt eine schwarze Mutter von schwarzen Söhnen zum Beispiel, die sagt, sie hat sich explizit die Frage gestellt, wie sie ihre Söhne so erziehen kann, dass die mit der Muttermilch den Consent-Talk mitnehmen. Also die Einwilligungsregeln, wie sie sicherstellen können, dass alle, die an einer sexuellen Begegnung beteiligt sind, das wollen, was mit ihnen passiert. Weil Mädchen und Jungen ganz anders erzogen werden und Mädchen viel beigebracht wird, umgänglich zu sein, Ja zu sagen, höflich zu sein, eine Situation für alle Beteiligten angenehm zu machen, dass es häufig nicht mal reicht, wenn man fragt, ob sie was wollen, weil sie häufig nicht sagen, wenn sie es nicht wollen oder sagen vielleicht oder schweigen, aber auch zu Sachen zustimmen, aber zögerlich eine andere Geschichte erzählt, dass sie sich wirklich vorgenommen hat, sie ist Schauspielerin, dass sie Karriere machen möchte, ohne sich auf extrem sexistische Regeln der Schauspielerei einzulassen, also dass sie zum Beispiel keine ungerechtfertigten Sexszenen drehen will, dass sie nicht verharmlosende Darstellungen von Sexarbeit unterstützen möchte und dass sie deswegen ganz viele Rollen und Castings in ihrem Leben abgelehnt hat.
Also auf jeden Fall ein Selbstermutigungsbuch und auch für Männer und Jungs gut zu lesen wahrscheinlich.
Eine Geschichte erzählt, wie eine Schriftstellerin einen Schreibworkshop gibt und eine Geschichte vorgelesen wird, wie ein Junge Sex mit einem jungen Mädchen hat, die so betrunken ist, dass sie nicht mehr laufen kann. Und die Dozentin fragt in die Runde, wie sie diese Vergewaltigung wahrgenommen haben. Und alle sind total überrascht, dass es sich um eine Vergewaltigung handeln soll. Weil sie ist ja noch bei Bewusstsein. Sie ist nur so betrunken, dass sie nicht sprechen und nicht gehen kann. Und die Dozentin ist absolut verblüfft darüber, dass es eine Unklarheit darüber geben kann, dass diese Person nicht mehr in der Lage war, diesem Sex zuzustimmen. Und allein deswegen, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, auch für Männer und junge Männer dieses Buch zu lesen.
Milena Bartholein über Halb so schlimm, 29 Essays über Rape Culture aus dem amerikanischen Übersetzer, das Buch Cornelia Röser. Und erschienen ist es bei BTB München. Es kostet 14 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
My name is Elif Shafak. I'm a storyteller, I'm a novelist.
Mein Name ist Elif Shafak. Ich bin Geschichtenerzählerin und schreibe Romane. Mein neues Buch heißt Am Himmel die Flüsse. Für mich ist es sehr schwer zu sagen, was das Buch meines Lebens ist, weil es immer wieder Bücher gab, die mein Leben total verändert haben, seit ich ein Kind war. Dabei war ein Roman vielleicht der entscheidende, Don Quixote von Miguel de Cervantes. Das habe ich immer wieder gelesen und jedes Mal was anderes erfahren.
And each time it was a different experience. I think Don Quixote is like a big
Don Quixote ist wie eine große Villa mit vielen Türen. Darin entdeckt man bei jedem Lesen neue Zugänge zu anderen Teilen des Romans. Mir ist an diesem Buch wichtig, dass es ausprobiert, was in einem Roman formal möglich ist. Diese Vielfalt, das gibt mir Freiheit. Deshalb ist dieses Buch ganz nah an meinem Herzen.
And so yeah, it's very very close to my heart.
Die britisch-türkische Schriftstellerin Elif Shafak über ein Buch ihres Lebens, Miguel de Cervantes, Don Quixote. Und Elif Shafak ist mit ihrer Liebe zu diesem Buch nicht allein. Im Jahr 2002 haben 100 bekannte Schriftsteller in einer Aktion des Osloer Nobelinstituts diesen im Jahr 1605 erschienenen Roman zum besten Buch der Welt gewählt. Und zuletzt ist Don Quixote von der Mancha in einer Neuübersetzung von Susanne Langer beim Hansa Verlag erschienen. erschienen. Und Elif Shafak selbst war ja gestern mit ihrem neuen Roman Am Himmel die Flüsse bei uns in der Lesart zu Gast. Und Sie finden das ganze Gespräch mit ihr in unserer Audiothek. Nicht nichts, so heißt ein Gedichtband, über den wir jetzt sprechen wollen, beziehungsweise eigentlich über seinen Verfasser, denn der ist eine Art Legende in der deutschsprachigen Literatur oder besser noch in der Lyrikszene. Es geht um den Schweizer Urs Engeler, Verleger, Zeitschriftenmacher und Dichter, genau wie sein Kollege Alexandru Bulluz, der jetzt hier bei mir ist. Er ist auch Lyriker, Übersetzer, Kritiker und hat quasi sich Engelers Gedichte unter den Arm geklemmt und ist hier zu mir gekommen. Hallo, herzlich willkommen, Herr Bulluz.
Vielen Dank für die Einladung.
Was haben Sie für ein Verhältnis zu Urs Engeler und seinen Gedichten?
Das ist kein persönliches Verhältnis, auch wenn wir uns manchmal sehen auf Festivals, Veranstaltungen, jetzt auf dem Lyrikmarkt des Poesiefestivals Berlin zuletzt. Aber das ist für mich, wie für sehr viele aus dem Lyrikbetrieb, eine Leitgestalt. Natürlich möchte man die besten Verlage irgendwie bekommen, wenn man Gedichte schreibt, und es muss 2010, 11 oder 12 gewesen sein, wo ich ihm natürlich auch ein Manuskript geschickt habe. Ich glaube, es hieß damals poetologische Gedichte. Das ist natürlich eine sehr peinliche Geschichte jetzt, weil ich...
Wir lieben peinliche Geschichten, also ich gut, besonders.
Weil ich eine Absage bekam, aber... Woran ich mich erinnere, und das ist auch eine wunderbare Eigenart von Urs Engeler, selbst bei einer Absage zu schreiben, und zwar sehr früh zu schreiben, den Autor, die Autoren gar nicht erst warten zu lassen. Das heißt, es gibt da eine Beständigkeit, eine Verantwortlichkeit für das, was als unverlangt eingeht bei ihm. Ja, also das ist, ich glaube, mein erster Kontakt mit Urs Engeler.
Und warum ist er so eine Legende im Lyrikbetrieb?
Na, erst einmal, weil er schon so lange dabei ist. 1992 hat er eine Zeitschrift gegründet namens Zwischen den Zeilen. Und aus dieser Zeitschrift ist dann später auch der erste Verlag dieses Komplexes der Urs Engeler Verlage hervorgegangen. Urs Engeler Editor hieß dieser erste Verlag. Und aus dieser ersten Zeitschrift wiederum ging hervor die Mütze, das war die zweite Zeitschrift, und die hat sich auch bis vor kurzem gehalten, und jetzt wurde sie abgelöst von einer rein digitalen oder online Literaturzeitschrift, die Armengenossenschaft. Und dieser Name ist natürlich, klingt ein wenig ironisch, scheint aber damit auch so ein bisschen das prekäre Dasein von Schreibenden ansprechen zu wollen. Das heißt, er hat auch den Schritt jetzt geschafft ins digitale Zeitalter. Auch die Verlage existieren weiterhin. Urs Engeler Editor gibt es zwar nicht mehr, aber es gibt die Folgeverlage, die zum Beispiel die Reihe Rough Books. Inzwischen sind es 165 Bände und weitere Reihe innerhalb dieses Komplexes und Geflechts an fast schon zu vielen Verlagen, weil man sie sich gar nicht mehr merken kann. Aber die sind wunderbar und notwendig, und dort finden sehr viele Schreibende Platz, die sonst keinen Platz finden würden.
Das heißt, es sind ganz ausgewählte Texte, die irgendwie sonst eher durchs Raster fallen oder nischig sind? Oder was zeichnet diesen Engeler Großverlagskomplex da aus? Was für Bücher finde ich da?
Vor allem erst einmal Lyrik, aber auch Literaturtheorie, Philosophie, Psychoanalyse, Poetik. Das ist gleichzeitig aber kein Wissenschaftsverlag, sondern schon mit Anschluss an ein allgemeines Publikum. Man könnte sagen nischig durchaus, aber das Wort ist nicht so ganz...
Ist nicht so schön.
Nicht so ganz genau, glaube ich, in seinem Fall. Es ist sozusagen eine Verteidigung der radikalen Kunstautonomie. Viele der Texte und Bücher, die dort veröffentlicht werden, gelten als schwierig, nicht massentauglich. Und deshalb ist es wichtig, dass es so etwas gibt, weil sie ansonsten nirgends mehr unterkommen würden. Es gibt weitere Verlage oder Zeitschriften, die verwandt sind mit diesem Geflecht von Urs Engeler. Zu nennen wäre da Schreibheft von Norbert Wehr, das ist eine Zeitschrift, Cookbooks, der Verlag von Daniela Seel, dann vielleicht noch Peter Engstler. Das ist ein Verlag, den es, glaube ich, gar nicht mehr gibt, aber es gibt diese Backlist oder Lux Books, inzwischen hat er auch zugemacht. Autoren rotieren innerhalb dieser Verlage, ist meine Beobachtung. Es sind Namen wie Monika Rink, Dagmar Kraus, Steffen Popp und viele weitere.
Also schon große Namen eigentlich aus der Lyrikszene. Und das ist ja auch immer notwendiger, dass es überhaupt, dass die noch quasi irgendwo erscheinen können, wo ja der Buchmarkt an sich immer mehr auf Verkäuflichkeit setzen muss, auch gewissermaßen.
Genau. Also so genau so würde ich das auch fassen, diese Namen. Inzwischen zieht Urs Engel natürlich auch etablierte Namen zu seinen Verlagen, aber es gibt auch Namen, die inzwischen groß sind und von ihm auch groß gemacht wurden. Und gleichzeitig gibt er auch jungen Talenten eine Chance. Das heißt, die Debütanten, Debütantinnen haben dort auch einen Platz. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, Urs Engel selbst ist 1962 geboren in Zürich und hat Komparatistik studiert. Und das scheint mir schon auffällig zu sein, dass er das getan hat, weil er gibt auch solchen Granden, könnte man sagen, der Dekonstruktion, das ist eine Strömung aus Frankreich, um Jacques Derrida, wie Werner Hamacher, Thomas Schestack, Hans-Jos Frey, Maurice Blanchot, das war jetzt vor Jacques Derrida vielleicht ein bisschen, aber diese Leute sind assoziiert mit dem, was später dann Dekonstruktion hieß. Und diese Frankophilie, könnte man sagen, ist eine Art Schwerpunkt des Verlags. Das sind Wissenschaftler und Stile, die fast schon die Dichtung tangieren. Also wo man gar nicht mehr weiß, ist das jetzt Wissenschaft oder schon Dichtung.
Und der Urs Engeler ist ja auch selbst Dichter. Er hat jetzt eben diesen Lyrikband, über den wir auch unbedingt noch sprechen sollten. Nicht nichts heißt er. Hängt das, wie er schreibt oder was er da macht? Denn es ist ja ein ganz schmales Bändchen, aber mit Gedichten über ganz viele Jahre. Würden Sie sagen, das hängt auch mit seiner Verlagsarbeit zusammen, wie er schreibt?
Eine wunderbare Frage des Übergangs. Ich finde ja, es hängt damit zusammen und das hängt auch in diesem Titel. Nicht nichts, das hat mich persönlich erinnert an eine Grundfrage der sogenannten Existenzialphilosophie. Man muss den Namen nennen, auch wenn er kontrovers ist. Martin Heidegger in seiner Antrittsvorlesung in Freiburg 1929 müsste das gewesen sein. Sie hieß Was ist Metaphysik? Da stellt er die Frage, warum gibt es Seiendes, warum gibt es überhaupt Seiendes und nicht viel mehr Nichts? Und damit wird ein Verhältnis zum Nichts eingeführt, dass wir auch in diesem zweiten Gedichtband von Urs Engeler mit Gedichten aus den letzten 40 Jahren wiederfinden, ein Verhältnis zum Nichts. Und damit kauft man sich oder preist man sich auch bestimmte Themen ein, die Einsamkeit, die Verstummung und dementsprechend auch eine gewisse Form. Also der Inhalt dieses Gedichtbands zieht eine Form nach sich und das ist eine ganz starke Sprachverknappung bis hin zu einem einzelnen Wort auf der Seite. Also so würde ich vielleicht diesen wunderbaren Gedichtband von Urs Engeler angehen.
Also Alexandru Bulluz empfiehlt Urs Engelers Gedichte. Vielen Dank dafür. Und der Gedichtband Nicht Nichts ist bei der Edition Schupfart erschienen, hat 84 Seiten und kostet 20 Euro. Der Respekt vor den Bergen wächst mit dem Bergsteigen, das sagt einer, der es wirklich wissen muss. Und das ist der Südtiroler Extrembergsteiger Reinhold Messner. Er hält viele Rekorde, ist eine internationale Berühmtheit und noch dazu ein Bestseller-Autor, dessen Bücher und Vorträge immer wieder ein großes Publikum erreichen. Auch sein neuestes Buch Gegenwind ist direkt auf der Bestsellerliste gelandet, was ja auch ein schönes Geschenk ist zu seinem heutigen 80. Geburtstag. Tobias Wenzel gratuliert.
Eine, wenn nicht die Konstante in meinem Leben, bleibt der Gegenwind.
Schreibt Reinhold Messner in seinem neuen Buch Gegenwind. Gegenwind, das meint er natürlich konkret und metaphorisch. Konkret Gegenwind bekam er etwa zu spüren, als er 1989 mit Arvid Fuchs die Antarktis durchquerte. Und natürlich immer wieder beim Extrembergsteigen.
Die Kunst dabei ist das Überleben. Und das ist eben etwas, was ein Laie oder jemand, der einen Berg bestiegen hat, der 100 Meter hoch ist, ganz schwer verstehen kann. Dass wir freiwillig dorthin gehen, wo wir umkommen könnten, um nicht umzukommen.
Die Hälfte der traditionellen Alpinisten sterbe am Berg, sagt Messner. Und das sei einfach Pech. Er selbst habe da Glück gehabt. Die Gefahr mache Bergsteigern klar, wie vergänglich unser Leben sei, sagt er. Gleichzeitig wachse der Respekt vorm Berg. Diese Haltung will Messner den folgenden Generationen vermitteln. Als er 5 war, machte er eine prägende Erfahrung. Mit seinen Eltern und einem Bruder verbrachte er 2 Wochen auf einer Alm in den Dolomiten und bestieg einen 3000er.
Beeindruckt hat mich der Moment, als ich zurückkam am Abend auf diese Alpen und zum Gipfel hinaufschaute, den ich gerade bestiegen hatte, und mir selber nicht glauben wollte, dass ich da oben war, weil jetzt diese Maße durcheinander gekommen waren. Ein Unglaube mir selber gegenüber, dass ich wirklich auf diesem großen, mächtigen Berg gestiegen war. Und das war ein stärkeres Gefühl, als später vom Everest zurückzukommen.
Als erster Mensch bestieg Reinhold Messner zusammen mit seinem Kollegen Peter Haberler den Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff. Als erster Mensch erklomm Messner alle 8000er. Er wurde zu einer weltweiten Alpinistenlegende, hielt Vorträge, schrieb unzählige Bücher und schuf ein spektakuläres Bergmuseumsprojekt. Dessen Hauptteil ist auf dem Schloss Sigmundskron bei Bozen zu sehen. Hier wird in einer umfangreichen Dauerausstellung das Verhältnis zwischen Berg und Mensch beleuchtet. Die Wildnis Berg, sagt Messner, ist schützenswert. So hat er mehrfach vor den Folgen von Massentourismus auf den Bergen gewarnt. Heute kann fast jeder, der genug Geld hat, auf den Gipfel des Mount Everest.
Hubschrauber fliegen vom Basislager zu Basislager. Hubschrauber bringen dich nach Kathmandu zum Abendessen. Das tun Leute vom Basislager aus. Das sei ihnen alles unbenommen. Nur ist das nicht mein Bergsteigen.
Aber, gibt Messner zu, das Extrembergsteigen ist den zu Hause gebliebenen Familienangehörigen gegenüber eigentlich nicht zu verantworten. Früher, als es noch keine Handys gab, mussten die Angehörigen oft einen ganzen Monat auf eine Nachricht vom Berg warten.
Trotzdem habe ich es getan und ich stehe dazu. Mich hat meine Mutter relativ früh entlassen. Wenn ich daran denke, muss ich nur bewundernd sagen, wie sie diese Ängste weggesteckt hat, finde ich großartig. Wir sind 16, ich 18, mein Bruder war ja mein Kletterpartner, in der Früh um 4 Uhr früh losgegangen, Seilhaken. Mutter hat noch Frühstück gemacht und sie wusste am Morgen nie, ob wir am Abend wiederkommen. Aber wir sind lange wiedergekommen, bis eben mein Bruder am Nanga Parbat dann unter eine Lawine geriet.
1970 starb sein Bruder Günther bei einer gemeinsamen Expedition zum 8000er Nanga Parbat. Der damalige Expeditionsleiter warf Reinhold Messner vor, er habe seinen Bruder im Stich gelassen. Das ist der metaphorische Gegenwind, den er in seinem neuen Buch beschreibt.
Es war für mich nicht nur beschämend, darauf antworten zu müssen, es war eine Anklage, die meine Familie beinahe zerriss. Nur im Wissen um die Realität war das Verdikt, den Bruder geopfert, zu ertragen.
2005 wurden Leichenteile des Bruders an einem Ort gefunden, der Reinhold Messners Version größtenteils bestätigte. Ihm selbst mussten nach der Expedition 1970 7 erfrorene Zehen amputiert werden. Wenn er irgendwann nicht mehr körperlich Berge besteigen könne, sagt Reinhold Messner, mache er das vielleicht stattdessen in der Fantasie.
Am Ende schließe ich nicht aus, das hängt davon ab, wie es mir im Alter geht, dass ich eine reine fiktive Geschichte zum Bergsteigen schreibe. Ich würde das gern tun. Und dabei natürlich all meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, live sozusagen hineinnehme. Ich kann es ja nicht aus dem Ärmel schütteln.
Sagt Reinhold Messner, der heute seinen 80. Geburtstag feiert. Und sein neues Buch Gegenwind ist im Malik Verlag erschienen und kostet 25 €.